Max Czolek, Hölderlin, Hyperion. Hyperion an Bellarmin. Ich saß mit Alabanda auf einem Hügel der Gegend in lieblich wärmender Sonne und um uns spielte der Wind mit abgefallenem Laube. Das Land war stumm. Nur hie und da ertönt im Wald ein stürzender Baum, vom Landmann gefällt, und neben uns murmelte der vergängliche Regenbach hinab ins ruhige Meer. Ich war so ziemlich sorglos, ich hoffte, nun meine Diotima bald zu sehen, nun bald mit ihr in stillem Glücke zu leben. Alabanda hatte die Zweifel alle mir ausgeredet, so sicher war er selbst hierüber. Auch er war heiter, nur in anderem Sinne. Die Zukunft hatte keine Macht mehr über ihn, oh, ich wusste es nicht. Er war am Ende seiner Freuden, sah mit allen seinen Rechten an die Welt, mit seiner ganzen siegreichen Natur sich unnütz, wirkungslos und einsam. Und das ließ er so geschehen, als wäre ein zeitverkürzend Spiel verloren. Jetzt kam ein Bote auf uns zu. Er brachte uns die Entlassung aus dem Kriegsdienst, um die wir beide bei der russischen Flotte gebeten, weil für uns nichts mehr zu tun war, was der Mühe wert schien. Ich konnte nun Paros verlassen, wenn ich wollte. Auch war ich nun zur Reise gesund genug. Ich wollte nicht auf Diotimas Antwort warten, wollte fort zu ihr. Es war, als wenn ein Gott nach Kalaurea mich triebe. Wie das Alabanda von mir hörte, veränderte sich seine Farbe und er sah wehmütig mich an. So leicht wird's meinem Hyperion, rief er, seinen Alabanda zu verlassen? Verlassen, sagte ich, wie denn das? O über euch Träumer, rief er, siehst du denn nicht, dass wir uns trennen müssen? Wie sollte ich sehen, erwiderte ich, du sagst ja nichts davon, und was mir hier und da erschien an dir, das wie auf einen Abschied deutete, das nahm ich gern für Laune, für Herzensüberfluss. Oh, ich kenne es, rief er, dieses Götterspiel der reichen Liebe, die sich selber Not schafft, um sich ihrer Fülle zu entladen. Und ich wollt, es wäre so mit mir, du Guter, aber hier ist's ernst. Ernst, rief ich, und warum denn? Darum, mein Hyperion, sagt er sanft, weil ich dein künftig Glück nicht gerne stören möchte, weil ich Diotimas Nähe fürchten muss. Glaube mir, es ist gewagt, um Liebende zu leben, und ein tatlos Herz, wie meines nun ist, hält es schwerlich aus. Ach, guter Alabanda, sagte ich lächelnd, wie misskennst du dich? Du bist so wächsern nicht, und deine feste Seele springt so leicht nicht über ihre Grenzen. Zum ersten Mal in deinem Leben bist du grillenhaft. Du machtest hier bei mir den Krankenwärter und man sieht, wie wenig du dazu geboren bist. Das stille Sitzen hat dich scheu gemacht, siehst du? Rief er, das ist's eben. Werd ich tätiger leben mit euch? Und wenn es eine andere wäre, aber diese Diotima kann ich anders, kann ich sie mit halber Seele fühlen, sie, die um und um so innig eines ist, ein göttlich ungeteiltes Leben. Glaube mir, es ist ein kindischer Versuch, dies Wesen sehen zu wollen ohne Liebe. Du blickst mich an, als kenntest du mich nicht? Bin ich doch selber mir fremd geworden, diese letzten Tage, seit ihr Wesen so lebendig ist in mir? Oh, warum kann ich sie dir nicht schenken? Rief ich. Lass das, sagt er. Tröste mich nicht, denn hier ist nichts zu trösten. Ich bin einsam. Einsam und mein Leben geht wie eine Sanduhr aus. Große Seele, rief ich. Muss es dahin mit dir kommen? Sei zufrieden, sagt er. Ich fing schon an zu welken, da wir in Smyrna uns fanden. Ja, da ich noch ein Schiffsjung war und stark und schnell der Geist und alle Glieder mir wurden bei rauer Kost in mutiger Arbeit. Wenn ich da in heiterer Luft nach einer Sturmnacht oben am Gipfel des Masts hing, unter der wehenden Flagge und dem Seegevögel nach hinaussah über die glänzende Tiefe, Wenn in der Schlacht oft unsere zornigen Schiffe die See durchwühlten, wie der Zahn des Ebers die Erz, und ich an meines Hauptmanns Seite stand mit hellem Blick, da lebt ich. Oh, da lebt ich. Und lange nachher, da der junge Tiniote mir nun am Smyrner Strande begegnete, mit seinem Ernste, seiner Liebe, und meine verhärtete Seele wieder aufgetaut war von den Blicken des Jünglings und lieben lernt und heilig halten alles, was zu gut ist, um beherrscht zu werden, da ich mit ihm ein neues Leben begann und neue, seelenvollere Kräfte mir keimten zum Genusse der Welt und zum Kampfe mit ihr, da hofft ich wieder, ach, und alles, was ich hofft und hatte, war an dich gekettet. Ich riss dich an mich, wollte mit Gewalt dich in mein Schicksal ziehen, verlor dich, fand dich wieder, unsere Freundschaft nur war meine Welt, mein Wert, mein Ruhm. Nun ist's auch damit aus, auf immer und all mein Dasein ist vergebens. Ist denn das wahr, erwidert ich mit Seufzen. Wahr wie die Sonne, rief er, aber lass das gut sein, es ist für alles gesorgt. Wieso, mein Alabander, sagte ich. Lass mich dir erzählen, sagt er, ich habe noch nie dir ganz von einer gewissen Sache gesprochen, und dann, so stillt es auch dich und mich ein wenig, wenn wir sprechen von Vergangenem. Ich ging einst hilflos an dem Hafen von Triest. Das Kaperschiff, worauf ich diente, war einige Jahre zuvor gescheitert, und ich hatte kaum mit wenigen am Ufer von Sevilla mich gerettet. Mein Hauptmann war ertrunken, und mein Leben und mein triefend Kleid war alles, was mir blieb. Ich zog mich aus und ruht im Sonnenschein und trocknete die Kleider an den Sträuchen. Darauf ging ich weiter auf der Straße nach der Stadt. Noch vor den Toren sah ich heitere Gesellschaft in den Gärten, ging hinein und sang ein griechisch lustig Lied. Ein trauriges kannte ich nicht. Ich glühte dabei vor Scham und Schmerz, mein Unglück so zur Schau zu tragen. Ich war ein 18-jähriger Knabe, wild und stolz, und hasst es wie den Tod, zum Gegenstande der Menschen zu werden. Vergebt mir, sag ich, da ich fertig war mit meinem Liede. Ich komme soeben aus dem Schiffbruch und weiß der Welt für heute keinen besseren Dienst zu tun, als ihr zu singen. Ich hatte das, so gut es ging, in spanischer Sprache gesagt. Ein Mann mit ausgezeichnetem Gesichte trat mir näher, gab mir Geld und sagt in unserer Sprache mit Lächeln, da, kauf einen Schleifstein dir dafür und lerne Messer schärfen und wandere so durchs feste Land. Der Rat gefiel mir. Herr, das will ich in der Tat, erwiderte ich, noch wurde ich reichlich von den übrigen beschenkt und ging und tat, wie mir der Mann geraten hatte, und trieb mich so in Spanien und Frankreich einige Zeit herum. Was ich in dieser Zeit erfuhr, wie an der Knechtschaft tausendfältigen Gestalten meine Freiheitsliebe sich schärft und wie aus mancher harter Not mir Lebensmut und kluger Sinner wuchs, das habe ich oft mit Freude dir gesagt. Ich trieb mein wandernd schuldlos Tagewerk mit Lust, doch wurde es endlich mir verbittert. Man nahm es für Maske, weil ich nicht gemein genug daneben aussehen mochte. Man bildete sich ein, ich treib im Stillen eine gefährliche Geschäft, und wirklich wurde ich zweimal in Verhaft genommen. Das bewog mich dann, es aufzugeben, und ich trat mit wenig Gelde, das ich mir gewonnen, meine Rückkehr an zur Heimat, der ich einst entlaufen war. Schon war ich in Triest und wollte durch Dalmatien hinunter, da befiel mich von der harten Reise eine Krankheit, und mein kleiner Reichtum ging darüber auf. So ging ich halb genesen, traurig an dem Hafen von Triest. Mit einem Mal stand der Mann vor mir, der an dem Ufer von Sevilla meiner einst sich angenommen hatte. Er freute sich sonderbar, mich wiederzusehen, sagte mir, dass er sich meiner oft erinnert, und fragte mich, wie mir es indes ergangen sei. Ich sagte ihm alles. Ich sehe, rief er, dass es nicht umsonst war, dich ein wenig in die Schule des Schicksals zu schicken. Du hast dulden gelernt. Du sollst nun wirken, wenn du willst. Die Rede, sein Ton, Sein Händedruck, seine Miene, sein Blick, das alles traf wie eines Gottes Macht mein Wesen, das von manchem Leiden jetzt grad entzündbarer als je war, und ich gab mich hin. Der Mann Hyperion, von dem ich spreche, war von jenen einer, die du in Smyrna bei mir sahst. Er führte gleich die Nacht darauf in eine feierliche Gesellschaft mich ein. Ein Schauer überlief mich, da ich in den Saal trat und beim Eintritt mein Begleiter mir die ernsten Männer wies und sagte: Dies ist der Bund der Nemesis. Berauscht vom großen Wirkungskreise, der vor mir sich auftat, übermacht ich feierlich mein Blut und meine Seele diesen Männern. Bald nachher wurde die Versammlung aufgehoben, um in Jahren anderswo sich zu erneuern, und ein jeder trat den angewiesenen Weg an, den er durch die Welt zu machen hatte. Ich wurde denen beigesellt, die du in Smyrna einige Jahre nachher bei mir fandst. Der Zwang, worin ich lebte, folterte mich oft, auch sah ich wenig von den großen Wirkungen des Bundes, und meine Tatenlust fand kahle Nahrung. Doch all dies reichte nicht hin, um mich zu einem Abfall zu vermögen. Die Leidenschaft zu dir verleitete mich endlich. Ich hab's dir oft gesagt, ich war wie ohne Luft und Sonne, da du fort warst, und anders hatte ich keine Wahl. Ich musste dich aufgeben oder meinen Bund. Was ich erwählte, siehst du. Aber alles Tun des Menschen hat am Ende seine Strafe, und nur die Götter und die Kinder trifft die Nemesis nicht. Ich zog das Götterrecht des Herzens vor. Um meines Lieblings willen brach ich meinen Eid, war das nicht billig? Muss das edelste Sehnen nicht das freieste sein? Mein Herz hat mich beim Worte genommen, ich gab ihm Freiheit, und du siehst, es braucht sie. Huldige dem Genius einmal, und er achtet dir kein sterblich Hindernis mehr und reißt dir alle Bande des Lebens entzwei. Verpflichtung brach ich um des Freundes willen, Freundschaft würd ich brechen um der Liebe willen, um Diotimas willen würd ich dich betrügen und am Ende mich und Diotima morden, weil wir doch nicht eines wären. Aber soll nicht seinen Gang gehen, soll ich büßen, was ich tat, so will ich es mit Freiheit. Meine eigenen Richter wähle ich mir, an denen ich gefehlt, die sollen mich haben. Sprichst du von deinen Bundesbrüdern, rief ich, o mein Alabanda, tue das nicht. Was können sie mir nehmen als mein Blut, erwidert er. Dann fasst er sanft mich bei der Hand. Hyperion, rief er, meine Zeit ist aus, und was mir übrig bleibt, ist nur ein edles Ende. Lass mich. Mache mich nicht klein und fasse Glauben an mein Wort. Ich weiß so gut wie du, ich könnte mir ein Dasein noch erkünsteln, könnte, weil des Lebens Mal verzerrt ist, mit den Brosamen noch spielen. Aber das ist meine Sache nicht, auch nicht die deine. Brauche ich mehr zu sagen? Spreche ich nicht aus deiner Seele dir? Ich dürste nach Luft, nach Kühlung, Hyperion. Meine Seele wallt mir über von selbst und hält im alten Kreise nicht mehr. Bald kommen ja die schönen Wintertage, wo die dunkle Erde nichts mehr ist als die Folie des leuchtenden Himmels. Da wäre es gute Zeit. Da blinken ohne dies gastfreundlicher die Inseln des Lichts. Dich wundert die Rede, Liebster. Alle Scheidenden sprechen wie Trunkene und nehmen gerne sich festlich. Wenn der Baum zu welken anfängt, tragen nicht alle seine Blätter die Farbe des Morgenrots? Große Seele, rief ich, muss ich Mitleid für dich tragen? Ich fühlt an seiner Höhe, wie tief er litt. Ich hatte solches Weh im Leben nie erfahren, und doch, o Bellarmin, doch fühlt ich auch die Größe aller Freuden, solch ein Götterbild in Augen und Armen zu haben. Ja, stirb nur, rief ich, stirb. Dein Herz ist herrlich genug, dein Leben ist reif, wie die Trauben am Herbsttag, geh, Vollendeter. Ich ginge mit dir, wenn es keine Diotima gäbe. Habe ich dich nun, erwidert Alabanda? Sprichst du so? Wie tief, wie seelenvoll wird alles, wenn mein Hyperion es einmal fasst? Er schmeichelt, rief ich, um das unbesonnene Wort zum zweiten Mal mir abzulocken, gute Götter, um von mir Erlaubnis zu gewinnen zu der Reise nach dem Blutgericht. Ich schmeichle nicht, erwidert er mit Ernst, ich habe ein Recht zu tun, was du verhindern willst, und kein gemeines. Ehre das. Es war ein Feuer in seinen Augen, das wie ein Göttergebot mich niederschlug, und ich schämte mich, nur ein Wort noch gegen ihn zu sagen. Sie werden es nicht, dachte ich mitunter, sie können es nicht. Es ist zu sinnlos, solch ein herrlich Leben hinzuschlachten wie ein Opfertier, und dieser Glaube machte mich ruhig. Es war ein eigener Gewinn, ihn noch zu hören, in der Nacht darauf, nachdem ein jeder für seine eigene Reise gesorgt und wir vor Tagesanbruch wieder hinausgegangen waren, um noch einmal allein zusammen zu sein. Weißt du, sagt er unter anderem, warum ich nie den Tod geachtet? Ich fühle in mir ein Leben, das kein Gott geschaffen und kein Sterblicher gezeugt. Ich glaube, dass wir durch uns selber sind und nur aus freier Lust so innig mit dem All verbunden. So etwas habe ich nie von dir gehört, erwiderte ich. Was wäre auch, fuhr er fort, was wäre auch diese Welt, wenn sie nicht wäre ein Einklang freier Wesen, wenn nicht aus eigenem frohen Triebe die Lebendigen von Anbeginn in ihr zusammenwirkten, in ein vollstimmig Leben, wie hölzern wäre sie, wie kalt, welch herzlos Machwerk wäre sie. So wäre es hier im höchsten Sinne wahr, erwiderte ich, dass ohne Freiheit alles tot ist. Ja, wohl, rief er, wächst doch kein Grashalm auf, wenn nicht ein eigener Lebenskeim in ihm ist. Wie viel mehr in mir? Und darum, lieber, weil ich frei im höchsten Sinne, weil ich anfangslos mich fühle, darum glaube ich, dass ich endlos, dass ich unzerstörbar bin. Hat mich eines Töpfers Hand gemacht, so mag er sein Gefäß zerschlagen, wie es ihm gefällt. Doch was da lebt, muss unerzeugt, muss göttlicher Natur in seinem Keime sein, erhaben über alle Macht und alle Kunst und darum unverletzlich, ewig. Jeder hat seine Mysterien, lieber Hyperion, seine geheimen Gedanken. Dies waren die meinen, seit ich denke. Was lebt, ist unvertilgbar, bleibt in seiner tiefsten Knechtsform frei, bleibt eins, und wenn du es scheidest bis auf den Grund, bleibt unverwundet, und wenn du bis ins Mark es zerschlägst und sein Wesen entfliegt dir siegend unter den Händen. Aber der Morgenwind regt sich. Unsere Schiffe sind wach, o mein Hyperion. Ich habe es überwunden. Ich habe es über mich vermocht, das Todesurteil über mein Herz zu sprechen und dich und mich zu trennen, Liebling meines Lebens. Schone mich nun. Erspare mir den Abschied. Lass uns schnell sein. Komm. Mir flog es kalt durch alle Gebeine, da er so begann. O, um deiner Treue willen, Alabanda, rief ich, vor ihm niedergeworfen, muss es denn sein? Du übertäubtest mich unendlicherweise, du rissest in einen Taumel mich hin, Bruder. Nicht so viel Besinnung ließest du mir, um eigentlich zu fragen, wohin gehst du? Ich darf den Ort nicht nennen, liebes Herz, erwidert er, wir sehen vielleicht uns dennoch einmal wieder. Wiedersehen, erwiderte ich, so bin ich ja um einen Glauben reicher, und so werde ich reicher werden und reicher an Glauben, und am Ende wird mir alles Glaube sein. Lieber, rief er, lass uns still sein, wo die Worte nichts helfen, lass uns männlich enden, du verderbst die letzten Augenblicke dir. Wir waren so dem Hafen näher gekommen. Noch eines, sagt er, da wir nun bei einem Schiffe waren, grüße deine Diotima. Liebt euch, werdet glücklich, schöne Seelen. O mein Alabanda, rief ich, warum kann ich nicht an deiner Stelle gehen? Dein Beruf ist schöner, erwidert er, behalt ihn. Ihr gehörst du, jenes holde Wesen ist von nun an deine Welt. Ach, weil kein Glück ist ohne Opfer, nimm als Opfer mich, o Schicksal, an und lass die Liebenden in ihrer Freude. Sein Herz fing an, ihn zu überwältigen. Und er riss sich von mir und sprang ins Schiff, um sich und mir den Abschied abzukürzen. Ich fühlte diesen Augenblick wie einen Wetterschlag, dem Nacht- und Totenstille folgte, aber mitten in dieser Vernichtung raffte meine Seele sich auf, ihn zu halten, den teuren Scheidenden, und meine Arme zückten von selbst nach ihm. Weh, Alabanda! Alabanda! Rief ich, und ein dumpfes Lebewohl hört ich vom Schiffe herüber. Hyperion an Bellarmin. Zufällig hielt das Fahrzeug, das nach Kalaurea mich bringen sollte, noch bis zum Abend sich auf, nachdem Alabanda schon den Morgen seinen Weg gegangen war. Ich blieb am Ufer, blickte still von den Schmerzen des Abschieds müd in die See, von einer Stunde zur anderen. Die Leidenstage der langsam sterbenden Jugend überzählte mein Geist, und irre wie die schöne Taube schwebte er über dem Künftigen. Ich wollte mich stärken, ich nahm mein längst vergessenes Lautenspiel hervor, um mir ein Schicksalslied zu singen, das ich einst in glücklicher, unverständiger Jugend meinem Adamas nachgesprochen. Ihr wandelt droben im Licht, auf weichem Boden selige Genien, glänzende Götterlüfte rühren euch leicht, wie die Finger der Künstlerin heilige Saiten. Schicksallos wie der schlafende Säugling atmen die himmlischen, keusch bewahrt in bescheidener Knospe, blühet ewig ihnen der Geist, und die seligen Augen blicken in stiller, ewiger Klarheit. Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhen. Es schwinden, es fallen die leidenden Menschen, blindlings von einer Stunde zur anderen, wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen, jahrlang ins Ungewisse hinab. So sang ich in die Saiten, ich hatte kaum geendet, als ein Boot einlief, wo ich meinen Diener gleich erkannte, der mir einen Brief von Diotima überbrachte. »So bist du noch auf Erden«, schrieb sie, »und siehst das Tageslicht noch. Ich dachte, dich anderswo zu finden, mein Lieber. Ich habe früher, als du nachher wünschtest, den Brief erhalten, den du vor der Schlacht bei Chesme schriebst. Und so lebte ich eine Woche lang in der Meinung, du habst dem Tod dich in die Arme geworfen, ehe dein Diener ankam mit der frohen Botschaft, dass du noch lebtest. Ich hatte auch ohne dies noch einige Tage nach der Schlacht gehört, das Schiff, worauf ich dich wusste, sei mit aller Mannschaft in die Luft geflogen. Aber, o süße Stimme, noch hörte ich dich wieder, noch einmal rührte, wie Mailuft mich die Sprache des Lieben und deine schöne Hoffnungsfreude, das holde Phantom unseres künftigen Glücks hat einen Augenblick auch mich getäuscht. Lieber Träumer, warum muss ich dich wecken? Warum kann ich nicht sagen, komm und mache wahr die schönen Tage, die du mir verheißen? Aber es ist zu spät, Hyperion, es ist zu spät. Dein Mädchen ist verwelkt, seitdem du fort bist. Ein Feuer in mir hat nämlich mich verzerrt und nur ein kleiner Rest ist übrig. Entsetze dich nicht. Es läutert sich alles Natürliche und überall windet die Blüte des Lebens freier und freier vom gröbern Stoffe sich los. Liebster Hyperion, du dachtest wohl nicht, mein Schwanenlied in diesem Jahre zu hören. Fortsetzung. Bald, da du fort warst und noch in den Tagen des Abschieds fing es an. Eine Kraft im Geiste, vor der ich erschrak, ein inneres Leben, vor dem das Leben der Erd erblasst und schwand wie Nachtlampen im Morgenrot, soll ich sagen? Ich hätte mögen nach Delphi gehen und dem Gott der Begeisterung einen Tempel bauen unter den Felsen des alten Parnass und eine neue Pythia, die schlaffen Völker mit Göttersprüchen entzünden, und meine Seele weiß, den Gottverlassenen allen hätte der jungfräuliche Mund die Augen geöffnet und die dumpfen Stirnen entfaltet, so mächtig war der Geist des Lebens in mir. Doch müder und müder wurden die sterblichen Glieder und die ängstigende Schwere zog mich unerbittlich hinab. Ach, oft in meiner stillen Laube habe ich um der Jugend Rosen geweint. Sie welkten und welkten und nur von Tränen färbte deines Mädchens Wange sich rot. Es waren die vorigen Bäume noch, es war die vorige Laube. Da stand einst deine Diotima, dein Kind Hyperion, vor deinen glücklichen Augen, eine Blume unter den Blumen und die Kräfte der Erde und des Himmels trafen sich friedlich zusammen in ihr. Nun ging sie, eine Fremdlingin, unter den Knospen des Mais und ihre Vertrauten, die lieblichen Pflanzen, nickten ihr freundlich. Sie aber konnte nur trauern. Doch ging ich keine vorüber? Doch nahm ich ein Abschied, um den andern von all den Jugendgespielen, den Hainen und Quellen und säuselnden Hügeln. Ach, oft mit schwerer, süßer Mühe bin ich noch, solange ich's konnte, auf die Höhe gegangen, wo du bei Notara gewohnt, und habe von dir mit dem Freunde gesprochen, so leichten Sinns als möglich war, damit er nichts von mir dir schreiben sollte. Bald aber, wenn das Herz zu laut ward, schlich die Heuchlerin sich hinaus in den Garten, und da war ich nun am Geländer über dem Felsen, wo ich einst mit dir hinabsah, und hinaus in die offene Natur, ach, wo ich stand, von deinen Händen gehalten, von deinen Augen umlauscht, im ersten schaudernden Erwarmen der Liebe, und die überwallende Seele auszugießen wünschte wie ein Opferwein in den Abgrund des Lebens. Da wankte ich nun umher und klagte dem Winde mein Leid, und wie ein scheuer Vogel irrte mein Blick und wagt es kaum, die schöne Erde anzusehen, von der ich scheiden soll. Fortsetzung. So ist's mit deinem Mädchen geworden, Hyperion, frage nicht wie, erkläre diesen Tod dir nicht. Wer solch ein Schicksal zu ergründen denkt, der flucht am Ende sich und allem, und doch hat keine Seele Schuld daran. Soll ich sagen, mich habe der Gram um dich getötet? Oh nein, er war mir ja willkommen, dieser Gram. Er gab dem Tode, den ich in mir trug, Gestalt und Anmut. Deinem Lieblinge zur Ehre stirbst du, konnte ich nun mir sagen. Oder ist mir meine Seele zu reif geworden in all den Begeisterungen unserer Liebe und hält sie darum mir nun wie ein übermütiger Jüngling in der bescheidenen Heimat nicht mehr? Sprich, war es meines Herzens Üppigkeit, die mich entzweite mit dem sterblichen Leben? Ist die Natur in mir durch dich, du Herrlicher, zu stolz geworden, um sich's länger gefallen zu lassen auf diesem mittelmäßigen Sterne? Aber hast du sie fliegen gelehrt? Warum lehrst du meine Seele nicht auch, dir wiederzukehren? Hast du das ätherliebende Feuer angezündet? Warum hütetest du mir es nicht? Höre mich lieber, um deiner schönen Seele willen, klage du dich über meinem Tode nicht an. Konntest du denn mich halten, als dein Schicksal dir denselben Weg wies? Und hättest du im Heldenkampfe deines Herzens mir gepredigt? Lass dir genügen, Kind, und schick in die Zeit dich, wärst du nicht der Eitelste von allen Eiteln gewesen?